besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Ja, herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, der selber noch nicht so genau weiß, was er eigentlich sein soll. Mein Name, den kenne ich zumindest, der ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und deinen Namen kenne ich auch, aber sag ihn trotzdem nochmal.
Mein Name ist Oliver Wnuck und ich freue mich sehr. Hallo.
Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist immer wieder ein großes Vergnügen. Ich merke auch bei dir immer, dass du darauf brennst, auf unsere schweren, intellektuell fordernden Themen einzugehen.
Gar nicht so. Ich bin ja auch neu in diesem Podcast-Geschäft okay. Und ich freue mich einfach, mir diese Stunde zu nehmen, um mich mit dir zu unterhalten und wirklich mich darauf zu konzentrieren. Und ich finde das ein schöner Zeitvertreib wäre jetzt Quatsch, aber es ist eine schöne Arbeit.
Ich hab mit meinem Therapeuten Schluss gemacht, seitdem ich das hier habe.
Ja.
Also das sehr gut. Hat hier den gleichen Effekt.
Ich nehme 120 Euro die Stunde.
Ah, okay, du bist so günstig.
Wunderbar.
wir sind jetzt im Anfangsbereich und alteingesessene Fans wissen, was das bedeutet. Es geht jetzt um das lockere Geplänkel. Habe ich gesagt, leichtes Geplänkel oder lockeres Geplänkel immer?
Leichtes.
Es geht jetzt um das leichte Geplänkel. Oh mein Gott. Naja, wir haben lange keinen Podcast aufgenommen. Oliver. Was geht gerade so in deinem Leben ab? Wann darf man dich mal wieder irgendwo erleben? Gibt es irgendeine Quizshow, in der du demnächst auftrittst? Ja, ich bin einfach interessiert, was bei dir so passiert.
Dass dir Quizshow in meinem Karriereverlauf als erstes einfällt, finde ich ja interessant. Ich bin tatsächlich ziemlich eingetaktet zurzeit. Ich glaube, ich habe selten so viel ich habe definitiv noch nie an so vielen unterschiedlichen Projekten gleichzeitig gearbeitet. Aber das Freunde von mir sagen ja immer, wenn ich sage, boah, so viel zu tun und so, und dann sagen die ja selber Schuld und ist absolut richtig. Manchmal ist es nur so, dass man ganz viel plant und dann ganz viele Sachen eben nicht klappen und manchmal eben klappt ganz viel und das ist jetzt gerade der Fall.
Ja.
Aber ich will mich überhaupt nicht beschweren, sondern ich freue mich auf so vielen verschiedenen Plattformen teilhaben zu dürfen. Ich spiele ja meinen Abend, Wnuck denkt laut und liest was vor, wo ich eben auch aus unserem gemeinsamen Buch spiele. Und ich drehe gerade wieder und verfolge Mörder auf Sylt. Und ich bereite Weihnachtskonzerte vor, die ich mit der Südwestdeutschen, also mit der Bodenseephilharmonie mache und darf ein Kulturprojekt mit Jugendlichen arbeiten und schreibe dafür ein Theaterstück und so. Also es ist viel los. Und gleichzeitig muss ich noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Hast du schon welche?
Null, gar keine. Aber ich habe zumindest Ideen. Das ist ja schon mal viel wert.
Jetzt habe ich mich verraten. Ich weiß noch nicht mal, wann die Folge ausgestrahlt wird und ob Weihnachten da nicht schon rum ist. Aber ich glaube nicht. Nein. Weihnachten müsste bald da sein.
Ja, also genau. Shocking, das hier ist gar keine Live-Ausstrahlung, sondern wird vorproduziert. Das finde ich immer so geil bei Wer wird mir Millionär, wenn irgendwie ein Kandidat sich verplappert und dabei dann rauskommt, dass das eigentlich eine Aufzeichnung ist und Günther Jauch, die dann immer so ein bisschen zurechtrücken muss, so wie...
Ja, ich finde es natürlich schade, weil wenn ich höre, dass ein Podcast vorproduziert worden ist, finde ich es gleich nicht mehr so geil. Geht es dir auch so? Weil Podcast ist so ein...
Voll egal.
Ist dir wurscht?
Ja, ist mir richtig, ja? Ist mir richtig wurscht. Ich meine, wir können immer noch nicht in die Vergangenheit zurückreisen, dann sind Podcasts vielleicht eine Möglichkeit, das doch ein bisschen zu tun. Also wir sprechen jetzt hier aus der Vergangenheit zu euch. Übrigens, apropos Vergangenheit, du hast mir mal irgendwann erzählt, dass du ein großer Achterbahn-Fan bist. Und vielleicht können wir darüber so ein bisschen bonden oder vielleicht auch nicht, denn ich bin so ein bisschen schissiger als du, glaube ich. Wir haben das letzte Wochenende, also meine Familie und ich, wir haben unser Wochenende im Hansapark verbracht.
Keine Werbung.
Macht das was mit dir? Die können mir gerne als kleine Aufmerksamkeit irgendwie eine Jahreskarte zuschicken, wenn sie das zu schätzen wissen, dass ich den Namen hier droppe.
Ja. Und wie war's?
Super, ich liebe den Hansapark. Die Achterbahnen sind nicht so intensiv wie im Heidepark. Bevor unser Sohn da war, war ich mal mit meiner Frau für einen Tag im Heidepark und dachte, ja, das ist vielleicht teilweise auch ein bisschen Adrenalin getränkt, was man da so macht, aber es gibt bestimmt auch noch mehr als genug Sachen, durch die man so ein bisschen entspannt durchtuckern kann. Ich habe da immer so ein bisschen das Phantasialand, also den Vergnügungspark meiner Kindheit immer im Hinterkopf, der ein buntes Potpourri solcher Attraktionen bietet. Aber der Heidepark ist wirklich hardcore auf Achterbahnen zugeschnitten. Und mir war irgendwann so spätestens so zur Hälfte unseres Tages war mir einfach kotzübel.
Ich bin ein großer, um jetzt alle Parks mal aufzuzählen hier, ich bin ein großer Europa-Park-Fan.
Ah, ja.
Und bin da seit einigen, ich habe das dann wiederentdeckt mit den Kindern und bin da bestimmt seit 10 Jahren jedes Jahr mindestens einmal. Und ich finde es klasse dort. Ich auch da diese Welt natürlich, die Schausteller und Welt des Showbusiness da, das finde ich schon irgendwie klasse, mich da verzaubern zu lassen. Und ich liebe wirklich Achterbahnfahren, es darf sich bei mir nur nichts im Kreis drehen. Also ich kann kein Kettenkarussell oder Schiffschaukel oder so, da kotze ich im Strahl. Aber es ist auf und ab und quer und krumm, das geht sehr gut bei mir.
Ah ja,
das finde ich, nur die Warterei nervt natürlich. Aber ist gut für den Magen, weil der muss sich immer wieder beruhigen zwischendrin. Ich war mal in den Universal Film Studios in Orlando. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Was die Amis da machen mit ihren Achterbahnen, das ist dann nur noch mit Hologrammen und Kino und 3D und so, das ist wirklich, also das war ein unglaubliches Erlebnis, cool. Kann ich nur empfehlen, ist nur unglaublich teuer, also es hat sich auch, glaube ich, nochmal verdreifacht, der Eintritt, also da zahlst du für einen Eintritt, da kannst du normalerweise eine Woche in Urlaub fahren für, also das ist schon sehr, aber wenn man die Möglichkeit und die Mittel hat, dann ist das schon ein Erlebnis. So, genug geplänkelt. Um was geht's?
Eins der Themen, das du in unserem gemeinsamen Buch behandelst, aber das hier ist natürlich das Bonusmaterial. Hier wird nicht gespoilert, hier werden weitere Aspekte abgehandelt. Identität, ja. Oliver, wer bist du denn eigentlich?
Also im Buch geht's etwas humoristisch betrachtet um die sexuelle Identität. Und um die 74 Geschlechter, die wir mittlerweile zur Auswahl haben. Aber Identität ist natürlich ein viel weit gefächerter Begriff, ne? Also was bedeutet, also vielleicht müssen wir erstmal so ein bisschen definieren, was Identität bedeutet und welche Aspekte da für uns im Augenschein liegen. Also wenn du Identität hörst, dann den Begriff, Was rührt der in dir an?
Ich will das mal von einer anderen Warte mal kurz aus angehen. Also, ich bin ja sehr viel in sozialen Medien unterwegs und ich stelle fest, dass es einen großen Bedarf an Identität gibt, beziehungsweise an identitätsstiftenden Markern oder wie man es nennen mag. Und dieses Bedürfnis ist so groß. Und die Orientierungslosigkeit, was das anbelangt, ist auch gleichermaßen so groß, dass die Leute, so ist es zumindest mein Gefühl, mittlerweile alles zu einem Identitätsbaustein erklären. Das geht wirklich in die kleinsten, banalsten, absurdesten Bereiche. Zum Beispiel wird es plötzlich zu einem Identitätsbaustein, dass man seine Bücher gerne auf einem Kindle liest. Und das übertreibe ich jetzt nicht. Es gibt Leute im Internet, die bezeichnen sich als I'm a Kindle Girlie. Da wird dann so die ganze Identität darum herum gebastelt. Ich nehme wirklich das banalste Beispiel zur Hand, weil das etwas aufzeigt, was ich in vielerlei Gestalt immer wieder finde. Die Leute wollen irgendwas sein. Und was das dann ist, was dieses Bedürfnis befriedigt, kann wirklich alles Mögliche beinhalten.
Ich glaube, sie wollen gar nicht was sein, sondern sie spüren, dass sie es müssen.
Nee, ich glaube auch, dass sie es wirklich sein wollen. Ich meine, dazu müsste man jetzt die Leute interviewen, um das genau herauszufinden. Es ist ja so, dass diese Identitätsfrage sich bis vor ganz kurzem gar nicht mal so unbedingt gestellt hat. Also weil man halt nicht so viele unterschiedliche Arten der Identität im Alltag präsentiert bekommen hat, weil man auch nicht so, genau, und weil man auch nicht so viel Auswahl hatte. Man hat im Normalfall in so einer, sag ich mal, in so einer Agrargesellschaft hat man sein Leben immer an ein und demselben Ort verbracht, in ein und demselben Dorf. Man hat einer bestimmten Religion angehört, man hat einer bestimmten Familie angehört und das hat einen gut auf Trab gehalten und im Prinzip den ganzen Tag gefüllt. So, also den Acker zu bestellen, sich um die Tiere zu kümmern, sich um die Bedürfnisse der eigenen Familie zu kümmern und dann regelmäßig noch in der Kirche zu sein und zu beten und so weiter und so fort. Und in so einer stark individualisierten Gesellschaft, die auch in den letzten 200 Jahren, sage ich mal, einem starken Wandel unterlag, haben sich plötzlich sehr viele andere Möglichkeiten aufgetan und es haben sich auch sehr viele Leerstellen aufgetan, bei denen manche Menschen ein stärkeres Bedürfnis haben, sie zu füllen als andere. Und da will ich weil ich jetzt nicht mit viel Gelaber der Antwort aus dem Weg gehen will, will ich dann auch sagen, wie ich dazu stehe. Ich habe das Bedürfnis, also erstmal empfinde ich diese Leerstelle nicht so stark und ich habe auch nicht so stark das Bedürfnis, die auszufüllen. Erkläre mir das aber auch ein bisschen damit, dass viele dieser Bedürfnisse, die diese Menschen, die ich gerade beschilderte, haben, glaube ich, bei mir durch die künstlerische Tätigkeit schon erfüllt werden.
Und durch dein Alter.
Durch mein Alter? Wieso?
Weil du ja schon gesagt hast, dass die diese Masse an Möglichkeiten sich ja auch durch die Digitalisierung offenbart haben und durch die Verbreitung von immer schneller konsumierbarer Informationen. Und ich werde ja bombardiert mit Möglichkeiten und Lebenswegen, von denen ich, wie du gesagt hast, vorher gar keine Ahnung hatte. Und dadurch entsteht vielleicht auch so ein bisschen ein FOMO, ein Fear of Missing Out, ein Gefühl, irgendwas zu verpassen, wenn ich mich mit dem und dem nicht beschäftige. Oder vielleicht auch die Angst, einer bestimmten Peer Group nicht zuzugehören. Und ich glaube, da schützt uns auch ein bisschen unsere Erfahrung, unsere Kindheit, die eben da einen anderen Humus hatte, der nicht so schnell gewachsen ist.
Das mag durchaus sein. Es gab schon mal so Phasen in meinem Leben, in denen ich stärker das Bedürfnis hatte, irgendetwas zu sein oder mir stärker dieses Buffet unterschiedlicher Lebensmodelle angeschaut habe. Und wenn ich so in mich gehe, glaube ich tatsächlich, dass das sehr stark abgeebbt ist, nachdem ich das gefunden habe, was ich gut kann und was mir dauerhaft ein Gefühl der Erfüllung verschafft. Ich glaube, ich bin da bei so einer gewissen Suche, bin ich in gewisser Hinsicht an einem Ziel angekommen, auch wenn ich natürlich nicht garantieren kann, dass dieses Ziel für immer das Ziel bleiben wird oder das, ob nicht vielleicht dann doch irgendwann mal wieder eine Suche nach einer Form für mich dann beginnt. Ja. So, das war die Folge. Nein, aber nee, ja. Ich will natürlich gerne die Frage einmal zurückgeben an dich. Wie sieht es denn mit dir aus? Also Identität, du hast darüber geschrieben in deinem Text. Klar, es ist ein humoristischer Text, aber das Thema scheint dich ja auch über dieses rein humoristische oder auch über diese sexuellen Identitäten hinweg umzutreiben.
Ja, also mich beschäftigt dieser Faktor vor allem jetzt auch ehrlich gesagt nach der Pandemie gesellschaftlich schon sehr, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass die Leute eine Peer Group brauchen, einen kleinen Kreis von Menschen, die gegenseitig sich die Geschichte und die eigene Identität sozusagen bestätigen und sagen, wir sind so, wir definieren uns über diese Werte und lasst uns da ein Gruppengefühl bilden und lasst uns vor allem auch uns unterscheiden von anderen, die eben so sind und das sind. Und ich habe das Gefühl, auch gerade wenn es jetzt um diese Geschlechteridentitäten geht, dass es natürlich ganz viel darum geht, vor der Angst nicht gesehen zu werden, vor der Angst nicht ernst genommen zu werden in den eigenen Bedürfnissen, um die Angst und die berechtigte Angst sicherlich auch, was Diskriminierung und Verfolgung angeht. Mhm. Aber schon eben auch, primär glaube ich, und da gehe ich wieder weiter, was diese identitäre Definition angeht, geht es, glaube ich, darum, um die Angst, nicht gesehen zu werden, nicht klar genug erkennbar zu werden. Und deswegen dieser Drang, mich genauer zu definieren, mir genauer eine Form zu geben, die erkennbar ist. Ich bin so und so, ich mag das und das. Und dabei bleibe ich jetzt auch. Und bitte seh das und weh, du hast was gegen meine Gruppe, dann wirst du sofort mit meinem erhobenen Zeigefinger rechnen können. Es hat auch eine gewisse Unlockerheit. Es hat eine gewisse Prinzipientreue, die ich mir und meiner Gruppe gebe, wo ich nicht weiß, ob das wirklich ein angenehmer Weg ist. Ich freue mich ja total an Vielfalt. Also ich finde es ja super, dass es jetzt alles gibt und dass es auch Lobbys gibt und dass auch ganz viel natürlich auf gegenseitiges Interesse und Neugier und Verständnis stößt und dass man immer mehr auch das ausleben kann, darf, sogar soll, was einen bewegt und wonach man ein Bedürfnis hat. Also das ist finde ich, großartig und möchte da überhaupt nicht falsch verstanden werden. Was mich nur, was mir nur auffällt, ist, dass so eine gewisse passive Aggressivität, manchmal auch eine aktive Aggressivität, sich dabei mischt. Nach dem Motto, also auch so eine Skepsis nach dem Motto, wehe, du akzeptierst nicht, wie ich bin.
Ja.
Und das ist das, wo ich ein bisschen so auch die Gefahr sehe im friedlichen Miteinander, dass sich hier immer mehr Gruppierungen auftun, die sich vielleicht schon als solches immer bedroht fühlen in ihrer Community. Und wie gesagt, ich möchte da gar nichts, das ist nur eine Vermutung oder ein Gespür. Das kann natürlich auf überhaupt nicht wahr sein und vielleicht werden ganz viele sagen, ja, du weißt ja gar nicht, mit was wir uns konfrontieren müssen. Das ist alles klar, nur.
Gibt es ein konkretes Beispiel, an dem du was festmachen könntest?
Nee, das würde ich jetzt auch nicht machen, weil dann würde es bestimmt ganz viele Gegenbeispiele oder Argumente geben, warum meine Vermutung falsch ist und Skepsis und Abgrenzung absolut berechtigt wären aus der Innensicht dieser Leute, die sich in dieser Gruppierung befinden. Ich würde es auf mich ziehen. Also ich bin 50 Jahre alt, ich war Familienvater, ich war Angestellter, ich war bin Künstler irgendwie, ich bin Dienstleister, ich bin sexuell, ja, heterosexuell, würde ich sagen, aber vielleicht, nachdem ich das alles gelesen habe, was es da so gibt, habe ich auch noch andere sexuelle Identitäten feststellen können, wo ich gesagt habe, ach, das bin ich ja auch, ist ja klasse. Oh, und das bin ich ja auch, das ist ja super. Jetzt kann ich mich ja schon so und so und so und so nennen, das ist ja wunderbar. Aber ich habe prinzipiell überhaupt kein Problem damit oder mir stößt eigentlich so gut wie gar nichts auf. Ich habe die letzten Jahre in Berlin-Friedrichshain gewohnt, da triffst du jeden und alles. Und ich finde es, solange es keinem anderen wehtut, und alles mit Respekt vor sich geht, soll jeder machen und tun, was er will. Ich käme aber niemals auf die Idee, irgendwas, was ich bin, abzustecken oder mich von anderen abgegrenzt oder zu fühlen. Also das habe ich nicht. Aber vielleicht ja auch allein deswegen nicht, weil ich nicht vielleicht zu einer diskriminierenden Gruppe gehöre.
Zu einer diskriminierten oder diskriminierenden?
Diskriminierten.
Okay. Ja, das ist ein Thema, was mich auch längere Zeit umgetrieben hat, wenn man jetzt mal so dieses Thema Geschlechtsidentität nimmt, ja. Du schreibst in deinem Text, sorry, wenn ich da jetzt doch mal ganz kurz was spoilere, dass du dich eigentlich nicht als Mann fühlst. Also in dem Sinne, du fühlst dein Geschlecht nicht. Ja, ne? Also,
das ist auch
und
so.
Da kann ich mitgehen, ich fühle auch mein Geschlecht nicht. Also ich weiß gar nicht, wie das ist. Wie fühlt man sich denn als Mann? Das ist ein, das Gefühl ist mir vollkommen fremd. Und da habe ich auch lange Zeit auf so einer emotionalen, aber auch intellektuellen Ebene Verständnisschwierigkeiten gehabt. So. Aber ich finde irgendwie, dass dieses Beispiel gar nicht so schlecht, wenn man wenn man Schuhe trägt, die einem perfekt passen, dann denkt man über die Schuhe eigentlich im Prinzip nicht nach oder fühlt die irgendwann auch nicht mehr oder die werden vom Gehirn rausgefiltert, so das Gefühl des Schuhetragens. Aber in dem Moment, wenn man Schuhe trägt, die einem halt eben nicht passen, die einem womöglich zu eng sind, dann fühlt man sie dann plötzlich den ganzen Tag und hat Schmerzen und kann irgendwann an nichts anderes als an seine Füße mehr denken. So. Und so mache ich das für mich so ein bisschen begreifbar, wie Leute empfinden, die halt eben nicht in zu dem ihnen zugewiesenen Geschlecht passen. So. Ich bin mittlerweile wirklich einfach dazu übergegangen, den Aussagen dieser Leute einfach zu glauben. Also ich muss es ja nicht verstehen, aber es gibt auch für mich keinen Grund daran zu zweifeln. Und wenn man jetzt dann von ganz vielen unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten spricht, zeigt das für mich vor allem die Begrenztheit der menschlichen Sprache auf. Also, dass es da einfach sehr viel gibt, was sich nicht so einfach in Worten fassen lässt und dass wir da vielleicht auch gerade in so einem gemeinsamen Suchprozess uns befinden, wie wir über bestimmte Themen, die ja noch gar nicht so lange gesellschaftlich verhandelt werden, möglichst korrekt und genau sprechen können.
Was ich nicht verstehe, ist die Notwendigkeit. Das ist was mich betrübt. Das ist dass die Notwendigkeit anscheinend besteht, so vieles so genau definieren zu müssen. Gerade in einem Bereich, in dem es ja emotional und bedürfnisorientiert vor sich hergeht, dass ich auf so einer intellektuellen Schiene mit ich bin das und das und das unterscheidet sich genau von dem und dem, wenn dies und dies eintritt, wenn ich so ein emotionales, körperliches Bedürfnis intellektuell und sprachlich so abstecken muss, um verstanden, gesehen und gefühlt zu werden. Das ist was ich eher befremdlich finde, weil sich das für mich eigentlich sehr ausschließt. Ja. Wenn ich heute auf Frauen stehe, dann ist es doch toll. Und wenn ich morgen das ändere und morgen auf Männer stehe, dann ist es doch auch toll. Erstens hat das, oder auf keine Ahnung, welche Eigenart oder welche Special Interest ich dann ist es doch so. Erstens geht es keinen was an. Zweitens hat es keinen zu interessieren, außer meinen Geschlechtspartnern. Und es gibt auch keinerlei Grund, darüber zu reden.
Das finde ich halt eben gerade nicht. Also ich gehe insofern mit, erstmal, das stimmt alles, was du sagst, bis zu dem Punkt, es gibt keinen Grund, darüber zu reden. Es gibt halt deswegen einen Grund, darüber zu reden, weil es Diskriminierung gibt.
Nee, ich sag ja, es gibt keinen Grund, darüber zu reden. Es gibt ja, also wenn es Diskriminierung gibt, dann scheinen ja die Diskriminierenden Grund dafür zu finden, darüber zu reden, weil sie sich bedroht fühlen in ihrer Identität.
Okay, von der Warte aus gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist absolut genauso. Es ist so ein bisschen, es ist das Gleiche wie mit in ganz großen Anführungszeichen Rassen. Ja, Rassen sind eine Konstruktion. So. Also es gibt keine schwarze Rasse. Aber sobald es da eine Gruppe gibt, also in der spreche ich jetzt von einer diskriminierenden Gruppe, ja, die alle über einen Kamm schert und alle aufgrund äußerlicher Merkmale diskriminiert, sind die auf diese Weise Diskriminierten oft dazu gezwungen, sich zu einer Gruppe zusammenzurotten, um eine stärkere politische Durchschlagskraft beziehungsweise bessere Möglichkeiten zu haben, um wiederum gegen diese Diskriminierung angehen zu können. Und das ist dann mehr so eine Art Zweckgemeinschaft. Und die Klammer, die sich um diese Zweckgemeinschaft bildet, ist leider Gottes diejenige des Unterdrückers beziehungsweise des Diskriminierenden. Das ist halt das große Problem. So. Aber klar, wenn es da jetzt niemanden gäbe, der aufgrund sexueller Orientierung oder was auch immer anfangen würde, andere Menschen auszugrenzen, denen Gewalt anzutun und so weiter, dann gäbe es auch auf der Seite der Diskriminierten nicht mehr Notwendigkeit, sich so stark auf eine bestimmte Weise zu definieren und das so dringend an bestimmten Begriffen festmachen zu müssen, ja. Das ist halt leider sind zwei Seiten derselben Medaille.
Ich meine, es ist ja überhaupt die Frage, ob wir auch Berechtigung bekommen, darüber zu reden, wir als zwei alte weiße Cis-Männer, was ja anscheinend unsere sexuelle Identität ist, wir wahrscheinlich dürfen wir mittlerweile sogar nur noch in unserem alten weißen Cis-Männer-Bereich über sowas reden und uns gar nicht eine Meinung erlauben. Also das ist zumindest das, was man manchmal vermittelt bekommt oder was eben dieses, was ich eben mit dieser Aggression meine, dass man auch wahnsinnig vorsichtig sein muss, als wer, in welcher Identität man sich erlaubt, über was zu sprechen.
Gut, das gibt es. Also es gibt, natürlich gibt es auch Leute, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind, die halt auch wirklich sagen, das, was wir hier gerade machen, geht gar nicht und so. Und klar, ich stolper auch immer mal wieder über solche Menschen und rolle dann genervt mit den Augen. Aber das ist ein Phänomen, was meiner Meinung nach in den letzten Jahren überproportional medial aufgeblasen wurde. Klar, es gibt alles. Man wird für jede absonderliche Haltung wird man irgendein Beispiel finden. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nicht das Gefühl, in meiner Art, öffentlich über Dinge nachzudenken und zu sprechen, von irgendwem eingeschränkt zu werden. Also das eher nicht, nee.
Wie kam das eigentlich und was können wir dagegen tun, dass wir uns wieder mehr als so ein Wir empfinden, als in lauter kleine Peergroups uns aufteilen mit unseren immer kleiner werdenden, genauer gewerkelten Rahmen, in dem wir uns definieren. Also wie oder gibt es das überhaupt gar nicht, so ein größeres Wir, ein Wir-Gedanke, wo wir sagen, vielleicht ist es ja heilsamer, irgendwie, dass wir uns als ein großes Ganzes sehen, als in so einem großen Mosaik zu leben.
Wenn du mal in der Zeit zurückgehst, gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wo du das eher irgendwie gesehen hast, also dass es ein größeres Wir-Gefühl gab?
Also keine äußerst sympathischen Zeiten, nee.
Wenn man sagt, die Gesellschaft hat sich in eine bestimmte Richtung entwickelt und von einem besseren Moment wegentwickelt, wann war der bessere Moment, also wo sind wir falsch abgebogen, ist im Prinzip die Frage.
Naja, es gibt, glaube ich, eben wie gesagt Bewegungen, die so ein größeres Wir vielleicht mehr spürbar gemacht haben, ne? Weil man irgendwie gesagt hat, wir wollen jetzt dahin oder wir wollen dies erreichen. Und das ist dann, ja, solche Bewegungen biegen dann ja oft ins Radikale ab.
Ich bin ja für ein situatives Wir-Gefühl. Wenn man sich jetzt beispielsweise für eine politische Initiative, für einen politischen Zweck einsetzt, dann ist es sicherlich hilfreich, dass man ein Wir-Gefühl dabei hat. Aber man kann in anderen Punkten eben, wenn es da wieder um was ganz anderes geht, dieses Wir-Gefühl vielleicht gar nicht so intensiv empfinden und deutlich heterogener aufgestellt sein. Ich bin vor allem für ein Wir-Gefühl, für ein globales Wir-Gefühl, was so das weitere Überleben des Planeten anbelangt, so, dass man sich mal klar macht, wir leben ja alle. Und wenn wir hier auch weiter gut leben wollen oder besser sogar leben wollen, sollten wir uns das mal bewusst machen, dass das wirklich wir sind und uns alle als Menschheit, als Menschheitsfamilie in dem Fall, mal pathetisch gesagt, betrifft. In anderen Fällen weiß ich gar nicht, ob ich ein Wir-Gefühl überhaupt so doll vermisse. Keine Ahnung.
Doch, ich glaube schon, also dass es schon auch darum geht, dass man sich dann am wohlsten fühlt, wenn man sich wenn man sich mit Menschen umgibt, die gute Werte haben. Also wo es um Nächstenliebe geht und wo es darum geht, irgendwie, dass es einander gut geht, dass man füreinander da ist und dass man sich erstmal gegenseitig auch wünscht, dass es allen gut geht und dass alle frei sind von Leid. Ich habe aber das Gefühl, dass wir mittlerweile in einer gesellschaftlichen Zusammenstellung leben, in der ein Wir-Gefühl mit äußerster Skepsis betrachtet wird. Weil das Wir-Gefühl fast schon eine Bedrohung darstellt, weil wir eigentlich einander immer weniger auch vertrauen. Das ist zumindest das, wenn ich durch die Straßen laufe, was mir gespiegelt wird, dass ich schon tendenziell eher wenig vertraue. Dass mir wenig Freundlichkeit und Offenheit begegnet. Das schon die Skepsis, ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Wahrnehmung ist, also dass die Skepsis schon größer wird. Und natürlich ist es so wie man in den Wald hineinschreit, so schallt es auch raus. Ich habe zum Beispiel, ich habe letztens was gemacht, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich bin sehr gut gelaunt, was vielleicht auch nicht so wahnsinnig oft vorkommt, sehr gut gelaunt durch die Straßen gelaufen. Mhm. Und da saß ein Mann mit einer Frau im Café. Und dieser Mann war ganz ungewöhnlich toll gekleidet und hatte eine unfassbar schöne Ausstrahlung.
Ja.
Und ich bin an diesem Mann vorbeigelaufen und bin dann auf die andere Straßenseite und habe gedacht, irgendwas ist mit dem komisch. Bin wieder zurück und bin wieder an ihm vorbeigelaufen und habe dann meinen Mut zusammengenommen und habe zu ihm gesagt, Entschuldigung, dass ich Sie kurz anspreche, aber ich finde, Sie haben eine fantastische Ausstrahlung. Ich finde, Sie sehen richtig schön aus.
Oh, okay, krass.
Mutig. Und dann hat er mich nicht verstanden, weil es war ein Amerikaner.
Aha.
Und dann habe ich ihm das nochmal gesagt, in gebrochenem Englisch. Und der hat sich total gefreut. Aber ich habe auch gemerkt, das war jetzt wahrscheinlich für ihn eher normaler, als es für einen Deutschen normal gewesen wäre, weil die das vielleicht eher gewohnt sind, dass man ihnen sagt, dass alles great und toll ist und so.
Mhm.
Weil die dann einen anderen Sprachgebrauch haben. Aber ich fand es für mich total schön, dass ich das gemacht habe. Und also es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es fand es für mich total schön, dass ich das gemacht habe und habe mir auch vorgenommen, das öfters zu tun, habe es bislang aber nicht getan. Und und ich fand es für die Person auch in dem Moment schön. Und da wünsche ich mir schon so ein offeneres und leichteres und schönes Miteinander, aber ich glaube, da sind wir ganz weit weg von, dass man irgendwie sich offen begegnet. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Zeiten eher auf Abkapselung und Individualismus.
Darin zu bei mir auf eine Schiene. Ich bin ja auch gegen diesen starken Individualismus. Also ich persönlich würde für mich selber das Wort Wir-Gefühl mit Solidarität ersetzen. Wir-Gefühl im Sinne, ich gehöre einer klar abgegrenzten Identität oder Gruppe an. Das empfinde ich nicht so stark, aber ich empfinde ein starkes Gefühl von Solidarität und auch Verantwortung für andere. Und klar, also für ein freundlicheres, offeneres Miteinander bin ich natürlich auch immer. Die Frage ist halt, inwiefern diese Vielzahl an Identitätsangeboten, die es heute gibt, etwas mit dem gesellschaftlichen Klima und dem Gefühl der Entsolidarisierung und Individualisierung zu tun hat. Also gibt es da eine direkte Connection? Hier werden gerade viele, viele unterschiedliche Themen aufgemacht oder Fragen aufgeworfen. Mhm. Ich persönlich würde sagen, ja, das gesellschaftliche Misstrauen steigt. Ich glaube aber, dass das nicht direkt was damit zu tun hat, dass sich in der Gesellschaft viele Kleinstgrüppchen bilden, sondern dass das etwas vor allem sehr stark medial und auch politisch gemachtes ist.
Absolut, absolut. Eben, was ich schon sagte, durch die Möglichkeiten, die wir jetzt halt haben, innerhalb von Millisekunden jede Information und alles in unsere Seele und unser Gehirn mit allem zu füttern, was es eben gibt. Und deswegen war es halt früher einfacher, auch eine Persönlichkeit zu entwickeln als junger Mensch, weil als ich zur Schule gegangen bin, Gott, das klingt jetzt wie vor 100 Jahren, naja, sind ja fast 50, aber da konntest du dich halt, ich sag mal ganz banal, da war halt das Übliche, du konntest dich entscheiden, bin ich schwul oder normal, hieß es dann fataler und schlimmerweise früher,
ja.
Bin ich rechts oder links, bin ich Popper oder Rocker. Und ja, und dann wurde es schon eng in der
ja, ja.
Wenn es dann um die Feinheiten ging, ne? Und heute hast du natürlich diese Fülle an Möglichkeiten, was natürlich toll ist, aber es macht es natürlich auch schwerer, weil ich das Gefühl habe, dass junge Menschen auch viel schneller etwas darstellen müssen, obwohl ihr Inneres noch gar nicht so weit ist.
Mhm.
Sich dahin zu entwickeln, aber sie in ihrer Gruppe oder in der Schule oder wo sie sich aufhalten, schon das Gefühl haben, sie müssen schon irgendwie was sein, was sie vielleicht noch gar nicht können,
ja.
Aber sie halt beurteilt werden für das, was sie darstellen und sich keiner wirklich dafür Zeit nimmt zu gucken, wer sie sind oder wer sie sein können. Also ich glaube auch, dass die Medien ihnen einfach die Zeit nicht zur Entwicklung, zur individuellen Entwicklung lassen wollen, weil natürlich da auch viel Geld mit dahinter hängt.
Ich vermisse in dem Zusammenhang tatsächlich Jugendkulturen und vor allem auch äußerlich erkennbare Jugendkulturen. Also mir geht immer das Herz auf, wenn ich so alte Aufnahmen sehe und da laufen dann dick geschminkte Gothics oder Goths durch die Gegend und Punks und so weiter. Das finde ich ganz, ganz toll. Und das ist auch etwas, was ganz klar verloren gegangen ist, eben als identitätsstiftendes Angebot.
Na, das gibt es jetzt schon noch, aber halt irgendwie 100 verschiedene, ne?
Ja, und äußerlich auch nicht so doll erkennbar. Also ich bin ja öfter, ich nehme ja Jugendliche durchaus wahr. Und gerade auch mal in Gruppen von Jugendlichen hinein. Und ich finde.
Auch wenn sie uns nicht mehr
nein,
wahrnehmen.
Wir sind unsichtbar. Ja. Wir müssen uns von denen gar nicht verunsichern lassen. Die sehen uns gar nicht.
Ja.
Diese äußere Abgrenzung oder Eingrenzung auf eine bestimmte Identität. Ich glaube, das ist auch durchaus was Schönes und eine schöne Spielfläche, um sich als Jugendlicher auszuprobieren. Und das ist schon schade, dass das jetzt fehlt.
Nochmal, um es eben ins Emotionale vielleicht zu gehen. Ich habe ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mich ja ausbilden lassen als Deep Listening Coach. Das ist eine Zuhörform, also eine Technik fürs tiefe Zuhören, die aus der Sterbebegleitung kommt und von einer buddhistischen Psychologin in England entwickelt wurde. Und da geht es um eine Methode, wie ich es schaffe, einen Raum in einer Konversation zu öffnen, wo der Sprecher sich frei fühlen kann. Also zum Beispiel ist so eine Technik hilfreich in einem Arzt-Patienten, in einer Arzt-Patienten-Situation, wo ich als Arzt zum Beispiel nur 10 Minuten Zeit habe, um meinem Patienten zu hören. Und diese Technik gibt mir die Möglichkeit, irgendwie dem Sprecher das Gefühl zu geben, seine Ängste zu verlieren.
Ja.
Und dahin habe ich mich ausbilden lassen. Und das ist aber eine Technik, die jetzt eher in Pflegeberufen vor allem bekannt war. Und als ich die ersten Kurse gemacht habe, kam ich natürlich als Schauspieler in einen Raum voller Altenpfleger, Ärzten und solchen Sanitätern und so. Und da kam ich dann schließlich auf eine Gruppe von Leuten, mit denen ich jetzt sonst nicht in Berührung komme.
Mhm.
Und die auch andere Werte haben oder die andere Interessen haben und so. Und dann dachte ich, oh, okay, krass, wie soll das denn gehen? Und dann fängst du eben an, dir, was diese Technik natürlich offenbar benötigt, also sich gegenseitig wirklich zuzuhören. Du machst diese Übungen und plötzlich merkst du, dass du halt genau die gleichen Nöten und Ängste und Sorgen hast und dass wir alle Menschen sind.
Ja.
Und dass, wenn du dich wirklich mit jemandem beschäftigst, ist es scheißegal, auf wen oder was er sexuell steht, welche Ansichten er hat. Wenn du wirklich dich aufmachst und zuhörst, dann ist ganz viel auch Fassade. Und dann geht es eben um das Wesentliche. Und ein anderes Beispiel, hatte mal die Ehre, den Dalai Lama zu treffen.
Oh.
Und also in einer Gruppe natürlich. Und vorher haben wir einen Vortrag vor tausenden von Menschen angehört. Und er sagte, dass für ihn alles Brüder und Schwestern sind. Und als der Dalai Lama, als wir da auf diesem Parkplatz standen und ich weiß nicht, was das war, dieses LKA, GSG 9, wer auch immer da mit den zig VW-Bussen angefahren kam und der Dalai Lama dann einstieg und alle Busse in verschiedene Richtungen fuhren, damit auch der nicht verfolgt werden kann oder so, hat er eben kurz einen Stopp bei uns gemacht und der Dalai Lama kam auf mich zu und hat mir in die Augen geschaut. Und es war wirklich ein Gefühl, also ich habe dieses, dass er so spürt, alles sind Brüder, sind Schwestern, das habe ich wirklich gespürt. Das hat mich, die Art, wie er mich angeguckt hat mich tief bewegt. Natürlich aufgefüllt energetisch dadurch, dass es natürlich so eine prominente Person ist, von der man so viel gehört hat, von der man viele Bücher gelesen hat. Und du guckst natürlich so jemanden anderen an und gibst dem eine andere Aufmerksamkeit. Aber dieser Moment, den werde ich nicht nur, weil es der Dalai Lama war, nicht mehr vergessen, weil so hat mich selten jemand angeguckt im Leben und so in mich reingeschaut. Und das ist schon was, was mir dann auch wieder gezeigt hat, dass wir uns halt mehr auf das Wesentliche besinnen sollten und nicht auf die Staffage, wie sich irgendwie, wie sich der Mensch so ausstattet, um erkennbar zu sein, weil er ist ja erkennbar als solches an sich. Man muss halt nur richtig hingucken.
Schön.
Also das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr, wie sagt man, traummalerisch, aber
nö.
Am Schluss geht es ja darum auch.
Ich will ja jetzt gar nicht mit irgendwelchen blöden Einordnungen reingrätschen. Das ist einfach eine schöne Anekdote, das ist Wahnsinn. Tolle Geschichte. Ja. Wie will man denn den Dalai Lama anschließen? wie würdest du dir wünschen, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut oder wenn du dir jetzt mal so ausmalst, wie es jetzt weitergeht mit unserer Gesellschaft, wie würdest du dir wünschen, dass es da weitergeht? Also wenn wir tatsächlich das berücksichtigen wollen, dass wir uns nicht so doll voneinander abgrenzen aufgrund bestimmter Identitätsmarker, sondern eher uns als wirklich Menschheitsfamilie begreifen. Sollte man mit diesem Wissen denn weitermachen? Also was würdest du dir wünschen?
Also ich wünsche mir, dass es ein, und da schließe ich mich voll mit ein, weil ich bin da auch sehr, sehr anfällig, dass es ein höheres Bewusstsein für die Selbstfürsorge gibt.
Mhm.
Also was lasse ich in mich rein an Informationen? Was lasse ich mich ablenken? Von dem, dass ich mehr auf mich hören sollte und in mich reinhören sollte und gucken sollte, was in mir los ist, als zu versuchen, mich mit dem zu identifizieren, was von außen auf mich stößt.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig. Und jetzt, ohne wieder politisch werden zu wollen, aber ich glaube, dass Wohlstand ein Geburtsrecht ist. Und dass, wenn ich im Wohlstand leben würde, ich auch weniger Sorgen hätte und mehr Energie, um in mich reinzugucken.
Ja.
Und ich von den äußeren Umständen weniger getriggert werde und auch vielleicht weniger Sorge hätte, wenn ich im Wohlstand leben würde. Und ich meine jetzt nicht nur Wohlstand finanziell, sondern ich meine Wohlstand auch in Form von Zusammenhalt, Sicherheit, Frieden. Das gehört ja auch alles zum Wohlstand.
Du willst damit sagen, jeder Mensch auf der Welt hat das Recht, satt und sicher zu sein.
Das ist ein Geburtsrecht. Mhm, ja.
Okay, ja.
Und und wenn das eben gewährleistet ist, dann glaube ich, brauche ich mich auch viel weniger von anderen abgrenzen und für meine, in Anführungszeichen, Rechte zu kämpfen. Weil ich glaube, dass dann eine viel größere Akzeptanz in der Gesellschaft und auf der Welt wäre, wenn ich eben, wenn vollkommen okay ist, wie ich bin und wie ich denke und ja, dann ich glaube, das hat viel eben mit dem Gefühl von Sicherheit zu tun.
Mhm. Ja.
Von innerer und äußerer Sicherheit.
Ja.
Und erst da kann sich dann auch wirklich ein stabiler Selbstwert aufbauen. Und ich glaube, wenn der gegeben ist, dann ist es viel weniger nötig, dann ist, glaube ich, dieses Gefühl, mich beweisen zu müssen, viel weniger gegeben.
Hm. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das sehe ich alles genauso. Ja. Im Prinzip haben wir alles gesagt, würde ich jetzt mal. Weil wir alles und zumindest fühlt es sich jetzt für mich nach einem harmonischen Abschluss der Folge an.
Ja, zumindest haben wir jetzt, ich glaube, du hast mir Gedanken mitgegeben und ich vielleicht auch dir, ja, wo wir jetzt nicht mehr weiter labern müssen, sondern glaube ich, und das finde ich das Schöne in Gesprächen mit dir, dass ich dann irgendwie auflege und denke, so, jetzt habe ich wieder was, wo man weiterdenken kann. Das ist jetzt kein finaler Stand, aber so ein Impuls. Und
ja.
Ich danke dir dafür, es war schön.
Ich danke dir auch. Mehr kann man nicht verlangen und ja, besser wird's nicht.
Besser wird's nicht. Bis zum nächsten Mal.